die Leute, die genügend Nullen auf dem Konto machen, die machen die Gesetze. Es sind auf jeden Fall Leute, die nicht Angst um die Demokratie haben, sondern Angst vor der Demokratie. Der Volksentscheid wird von allen großen Parteien in Deutschland vehement abgelehnt, bis auf eine, und die soll verboten werden. Der Einzige, der daran interessiert ist, Masturbationsräume und Frühsexualität für Kinder zu bringen, ist ein pädophiler Mensch. Sonst ist absolut niemand interessiert. Deswegen der, der mir erzählen möchte, das sei eine gute Sache, der ist garantiert am Kind interessiert. Ja? Nicht am Wohl des Kindes, sondern am Kind selbst.
Ja, sehr geehrter Herr Hopf, es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir heute ein Gespräch bei uns im Auf1-Studio führen können.
Gerne.
Ich habe mir eine ganze Liste von Fragen vorgenommen. Ich möchte beginnen, dass für die Zuschauer auch klargestellt wird, dass ich heute wirklich einen Influencer-Star bei mir im Studio habe, nämlich jemanden, der nicht nur einen der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum betreibt mit seinem Kollegen gemeinsam, nämlich Hoss und Hopf. Sie haben auch einen YouTube-Kanal von weit über 500.000 Abonnenten und bei Ihrem YouTube-Kanal von Hoss und Hopf habe ich gesehen, sind wir bei knapp 300.000 Abonnenten. Das heißt, man kennt Sie tatsächlich auch über einen hochpolitisierten Raum hinweg und viele junge Menschen folgen Ihrem Kanal und Sie sind dazu auch noch erfolgreicher Unternehmer. Und das Spannende für uns heute, woran wir in die Tiefe gehen werden, ist ja, dass Sie ein sehr kritischer Podcaster und ein sehr kritischer YouTuber sind. Wie verträgt sich denn Regierungskritik und erfolgreicher Unternehmer im Jahr 2024?
Nun, es braucht immer wieder einen guten Magenbitter, um das alles wieder zu regulieren, ja? Wenn wir vom Vertragen sprechen. Wie verträgt sich das? Also unternehmerisch hat es mir nicht geschadet. Keinesfalls. Das ist auch immer etwas, was ich von anderen Unternehmern zu hören bekomme, was auch ein Spiegelbild des Zustandes unserer Demokratie ist, dass du dich traust, so etwas zu sagen. Mhm. So etwas sollte in einer funktionierenden Demokratie, die ohne Angst herrscht, eigentlich gar nicht vorkommen. Weil es sollte nichts Unsagbares geben, es sollte keine Angst geben, sich zu äußern, während wir die ganze Zeit immer vom tollsten Deutschland aller Zeiten sprechen, von einer freien Demokratie. Und gleichzeitig haben die Leute zu meiner Lebzeit, ich werde jetzt 40 Jahre alt, habe ich das noch nie erlebt, so viel Angst in dieser wunderbaren Demokratie im besten Deutschland aller Zeiten, ihre Meinung frei zu äußern. Ja. Das ist aber ein Fehler, wie ich meine, denn je mehr ich mich zurücknehme, je weniger Profil ich auch gebe, ja, also bei mir ist jede Kante bekannt, weil ich äußere mich im Privaten genauso wie nach außen hin gleich. Das gibt mir ein starkes Profil. Und viele Leute sind profillos, ja, bloß nicht anecken. Ja, da sind wir wieder dabei. Wenn ich glatt bin, dann kann ich nicht anecken. Und viele Leute sind eben nur in ihrem privaten Raum, wo sie sich äußern. Erstens mal ist es todlangweilig, zweitens kann ich solche Leute nur schwerlich wirklich respektieren, weil Respekt kommt daher, dass jemand außerhalb seiner Komfortzone sich bewegt, dass er mutig ist, ja, dass er unsere alten deutschen Tugenden auch in sich trägt, sich zu äußern und mit einem klaren Visier auch zu sprechen. Ja. Und das ist nun mal unangenehm, aber wir wissen ja, wenn ich als Charakter wachsen möchte, dann muss ich Unangenehmes ansprechen und ich muss dahin gehen, wo ich vielleicht auch Angst habe oder wo Ängste liegen. Und ich weiß nicht, ob das ist sicher nicht Intelligenz, sondern das ist teilweise auch wahrscheinlich eine gewisse Rücksichtslosigkeit, dass ich einfach manchmal Dinge tue und ich mache mir gar nicht großartig Gedanken darüber, sondern ich gehe davor wie die US-Polizei, erst schießen und dann Fragen stellen.
Das kann aber auch mit einer guten Intuition natürlich zusammenhängen, wenn man noch eine Verbindung zu seinem Körper und zu seinem Geist hat, dass man dann einfach Dinge tut, wenn man es jetzt tun muss. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was Sie als Unternehmer machen. Denn viele fragen sich, ja gut, vielleicht hat er ein Waffengeschäft und kann natürlich deswegen frei Schnauze sprechen. Aber was machen Sie denn mit Ihrem Unternehmen, weil Sie gesagt haben, es hat Ihnen nicht geschadet?
Also wir haben ein Analysehaus, das ist die HKCM. Das ist Was unsere Form der technischen Analyse angeht, haben wir das größte, also kundenmäßig das größte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Wir haben aktuell knapp 24.000 Kunden. Wie sieht unser Kunde aus? Was bieten wir an? Was ist ein Analysehaus? Im Endeffekt analysieren wir alles, was einen Chart hat, ja, alles, was damit einen Puls hat, sich nach oben und unten bewegt. Also angefangen für die Industrie von beispielsweise Strom, große Einzelhandelsketten, eine Schweizer Mikro, Rewe, Edeka, diese ganzen großen Ketten brauchen ja sehr, sehr viel Strom. Ja, die sind also interessiert daran, wie verläuft der Strompreis, denn die haben geringe Margen. Wir haben einen sehr volatilen Strompreis. Und dann kommen wir zum sogenannten Retail-Geschäft. Gold, Silber, Öl, Gas für die Landwirtschaft, Mais, Zucker, Weizen, Kaffee, aber auch ganz klassisch Aktien, Indizes und für viele Leute, die jetzt erst seit wenigen Jahren im, sagen wir mal, im Anlageuniversum unterwegs sind, beschäftigen sich meistens mit Krypto. Und da sind wir, da decken wir viele Altcoins ab, Bitcoin, Ethereum. Und was wir machen, ist im Endeffekt ganz simpel ausgedrückt, wir berechnen die Märkte und benennen die Zeitpunkte und die Preise, zu denen ein Anleger einsteigen sollte, aber auch, wenn die Positionen in den Gewinn gelaufen sind, zu welchen Zeitpunkten sie wieder aussteigen sollten.
Das bedeutet, grob gesagt, Wirtschaft, Finanzen, und Sie haben damit kein Problem erfahren müssen, dass jetzt, jetzt würde ein vorsichtiger Charakter vielleicht sagen, ja, aber gerade wenn es um Geld geht, wenn es um Wirtschaft geht, dann sind die Leute ja vorsichtig, und wenn sich dann jemand mal aus der Deckung wagt, mal was Kritisches gegen die Regierung sagt, dann traut man sich mit dem ja nicht mehr zu tun. Würden Sie sagen, dass die Anzahl jener Menschen, die eigentlich schon sehr regierungskritisch sind, viel größer ist, wie das medial immer dargestellt wird?
Das ist der größte Wachstumsmarkt, den es gibt überhaupt bei uns. Ja? Und die Marketingagentur nennt sich Bundesregierung, und sie arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, um die Anzahl der Menschen, die kritisieren, ist dann noch sehr freundlich ausgedrückt, die, lassen wir es bei dem Wort am besten, die eine Argwohn dem Staat gegenüber haben, die wächst jeden Tag um Tausende. Ja? Das ist völlig unabhängig davon, ob ich darüber kritisch spreche oder nicht. Ich bin Berichterstatter. Ich nehme wahr, ich teile mit. Ja, das ist also, es geht nicht, was ja gerne vorgeworfen wird, ist, da wird Hetze verbreitet. Niemand muss Hetze verbreiten. Das Komplettversagen dieser Bundesregierung wird von jeder großen Zeitschrift so gespiegelt. Da können wir in ein Bild reingehen, Zeit, Stern, Spiegel, völlig egal. Sie alle haben es erkannt, weil bei Ihnen nun allen es spürbar ist, dass die Industrie auswandert, ob der größte Motorsägenhersteller der Welt, Stihl, in die Schweiz geht, weil dort in der Schweiz wohlgemerkt die Kosten geringer sind. Industriegasehersteller Lerche, Miele, BASF, einer der größten Chemiekonzerne der Welt, 10 Milliarden in einem chinesischen Werk investiert, weil es sich in Deutschland nicht mehr lohnt. Und die Liste wird immer länger und länger. ZF jetzt 14.000 Stellen, das ist die Nachricht von heute, entlässt. Sprich, es ist bei jedem angekommen. Es ist nicht mehr leugnungsfähig. Früher hat man noch gesagt, das stimmt doch alles gar nicht. Wir stehen vor dem nächsten Wirtschaftswunder. Nein, tun wir nicht. Ja. Und deswegen ist, um auf die Frage zurückzukommen, ist das schädlich? Nein, es ist nicht schädlich, weil die Leute suchen sich sehr genau aus, mit wem sie heutzutage noch Geschäfte betreiben wollen. Und das ist ein gewisses Profil. Und wenn sich dieses Profil spiegelt und die sagen, alles klar, der macht nicht nur ein gutes Produkt, eine gute Analyse, sondern ich sehe die Dinge auch noch ähnlich wie der. Der ist nicht komplett abgedreht und faselt von 72 Geschlechtern, sondern das ist einer mit alten Werten noch, mit Zuverlässigkeit, der gewisse Tugenden, für die dieses Land einmal weltbekannt war, hochhält und weiter so lebt, dann identifizieren sie sich damit. Und das merken immer mehr Leute.
Sie haben angesprochen, dass die Bundesregierung die Menschen scharenweise vom Staat wegtreibt sozusagen. Es entwickelt sich ja nicht nur eine Ampelkritik daraus, sondern eine generelle Skepsis gegenüber einem immer übergriffiger werdenden Staat. Würden Sie sagen, dass Faeser, Habeck und Lauterbach, die ja sehr oft mit dem Begriff Delegitimierung des Staates hantieren, Frau Faeser aktuell im Juli wieder sehr stark gegen Oppositionelle vorgeht, dass die selbst die größten Delegitimierer dieser Bundesrepublik sind?
Es sind auf jeden Fall Leute, die nicht Angst um die Demokratie haben, sondern Angst vor der Demokratie. Und das merkt man ganz klar. Sie haben, nehmen wir das Beispiel jetzt eines Zeitungsverbotes, kompakt. Egal, wie man dazu steht, ob man das jetzt für rechts hält oder nicht, ist völlig irrelevant. In einer gesunden Demokratie, in dem eine Meinungsvielfalt herrscht, und die rufen ja immer nach Vielfalt, bloß die meinen eine andere Vielfalt. Wenn ich das habe, dann muss ich eine linke Presse haben, eine in der Mitte stehende Presse, und ich muss auch eine weit rechte Presse haben, weil es gibt ja auch eine weit linke Presse. Und der mündige Bürger sammelt sich Informationen aus allen Teilen, wertet die Argumentation aus und entscheidet sich dann das für das, was er als Bestes erachtet. So sollte es eigentlich laufen. Das bedeutet Demokratie. Und die Leute, die genau das abschaffen wollen, sind gleichzeitig die, die am lautesten rufen, die Demokratie muss jetzt geschützt werden. Deswegen wollen wir eine Partei verbieten lassen. Verbieten lassen, Parteien verbieten lassen, Zeitungen schließen und verbieten lassen. Das ist das, was wir aus dem Nationalsozialismus kennen, faktisch historisch so belegt. Und dann gab es das lange Zeit nicht mehr und jetzt fängt es wieder an. Also stelle ich die Frage, wer schützt die Demokratie hier und wer bedroht sie? Es sind die Leute, die von Delegitimierung, also Kritik am Staat sprechen, die verboten werden soll. Das gibt es in keiner echten Demokratie auf der Welt. Es muss in einer Demokratie immer alles sagbar sein, auch die größte Kritik, auch die, die vielleicht beleidigend wirkt. Die muss ausgehalten werden, sonst bin ich nicht mehr in der Demokratie. Und wenn ich anfange, genau das verbieten zu lassen, dann führe ich mich aus wie im SED-Regime oder zu anderen Zeiten in der Geschichte. Und wir sehen es auch heute, wie Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird.
Sie haben den Bereich jetzt Zensur, Meinungsfreiheit angesprochen. Bleiben wir beim Demokratiebegriff. Ich habe gesehen, auch in Ihrem Podcast haben Sie sich immer wieder damit beschäftigt, wie eben Meinungsfreiheit beschnitten wird, wie die EU hier agiert. Aber grundsätzlich zum Demokratiebegriff, das kommt ja aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt noch immer, das wurde nicht geändert, Volksherrschaft. Und schon vor 2.500 Jahren in Griechenland wurde definiert, wie dieses Volk, wer zum einen zum Volk gehört und wer abstimmen darf und wie dieses Volk herrschen kann, über welche Instrumente. Sehen Sie das optimal geregelt aktuell in der Bundesrepublik Deutschland oder denken Sie, das funktioniert woanders besser, weil hier die entsprechenden Protagonisten, sprich Berufspolitiker, den Abstand zum Volk verloren haben und das Volk auch gar keine Möglichkeit hat, direkt einzugreifen, außer alle paar Jahre ein Kreuz zu machen? Mhm.
Und das legt sie in eine Wahlurne, wo es beerdigt wird. Ja. Für mich gibt es ein Land noch, ein Land ganz am Ende noch, das wirklich als wahre Demokratie bezeichnet werden kann. Und das ist die Schweiz, weil es dort den Volksentscheid gibt. Das Volk entscheidet. Der Volksentscheid wird von allen großen Parteien in Deutschland vehement abgelehnt, bis auf eine, und die soll verboten werden. Die eine, die scheinbar die Demokratie abschaffen will, was uns die anderen Parteien sagen, ist die einzige, die in ihrem Wahlprogramm drin hat, dass es Demokratie nach Schweizer Vorbild geben soll. Komisch, aber auch das für viele Leute, da ist es schon schwer, eins und eins zusammenzurechnen. Ja. Deswegen, nur wenn ich die Möglichkeit habe, direkt abzustimmen, an Entscheidungen mit meiner persönlichen Stimme direkt teilzunehmen, wir wollen jetzt das und das machen, entscheidet euch Volk, dann herrscht das Volk auch, wirklich. Ja. Der Begriff Volksherrschaft, von dem sind wir weit weg, und genauso auch, dass der Staatsdiener kein Diener mehr ist. Wir sind jetzt Staatsdiener. Es hat sich also herumgedreht. Es sind nicht die Leute, die dem Volk dienen, sondern das Volk, das jetzt der Diener des Staates ist. Und gleichzeitig erzählen sie uns, es war noch nie so wichtig, die Demokratie zu schützen wie heute. Ja, unter diesem Deckmantel wird sie gerade eben vor unser aller Leuten, vor unser aller Augen abgeschafft.
Was glauben Sie denn, wie eine Frau Faeser zum Beispiel tickt? Jetzt ist es gerade die Innenministerin Nancy Faeser in Deutschland. Ich habe mir das angesehen, die im Jahr 2024 keinen Monat verstreichen ließ, wo sie nicht ein großes, übermächtiges Demokratieschutzpaket auf den Weg brachte. Es sind Kampagnen, es sind Gesetzesänderungen, es sind Schwerpunkte, die sie macht, mit denen sie dann hausieren geht. Im Juli hatten wir eben das Kompaktverbot. Wir haben das Verbot von sechs muslimischen, sie sagt islamistischen, gefährlichen Vereinen. Sie verbietet querbeet und stellt sich dann hin, ich schütze damit die Demokratie. Und wie Sie ja schon aufgezeigt haben, spießt sich das ja. Es ist ja genau das Gegenteil der Fall, weil Demokratie würde ja bedeuten, dass die Leute die Chance haben, sich eine Meinung zu bilden. Aber warum macht die das? Ist das Torschlusspanik, weil sie weiß, dass sie 2025 weg sein wird vom Fenster? Oder leben die schon so in einer abgekoppelten Blase, dass sie wirklich glauben, dass die Menschen das nicht durchschauen?
Ich glaube, und hier sprechen wir immer von Glauben, weil ich kann nicht in den Kopf eines anderen Menschen reinschauen, aber ich glaube, dass es definitiv, die wissen, dass es viele Leute durchschauen, aber es ist ihnen egal, weil sie merken natürlich auch, wie schwach der Geist ist bei uns. Ja? Ich meine, nehme doch mal ein Beispiel. Der Staat ruft selbst auf, damit Bürger für ihn auf die Straße gehen. Das sind die Demonstrationen gegen rechts. Also das gibt es, gab es davor nie, gibt es auch in einem anderen Land nicht, dass der Staat aufruft, gegen die Opposition auf die Straße zu gehen. Und dann sieht man bei uns in Deutschland unnachahmlich auch die Leute mit den selbstgestrickten Socken, die als erstes mit ihren Kindern auf die ganzen Kartons da ihre schönen Sprüche draufschreiben, die sich selbst ja für die absoluten Gralshüter der Demokratie halten, während sie sich undemokratisch verhalten. Ja. Das ergibt perfekten Sinn. Ja. Also das ist nicht unlogisch. Ein Mensch kann oft komplett irrational handeln, während er sich selbst total im Recht sieht. Ich muss ihn nur genügend manipulieren, damit er die Lüge glaubt. Und wenn wir jetzt sehen, dass es möglich ist, und ich habe Demonstrationen auch in Stuttgart mitverfolgt, da waren zehntausende Leute, es war eine Volkswanderung wirklich. Also das waren richtig viele Leute. Wir könnten aber auch 20 Leute vergewaltigen lassen am Tag. Furchtbare Zustände. Wer geht da auf die Straße und protestiert? Niemand. Also wenn es darum geht, sich selbst zu schützen, die Grundwerte des Umganges miteinander, damit Leute nicht schwerste Verbrechen erdulden müssen, das ist jetzt halt so scheiße gelaufen. Aber wiederum, um einen Teil der eigenen Bevölkerung, die sehr kritisch ist, niederzuschreien, da gehen Zehntausende auf die Straße. Man merkt, dass viele Leute, die meinen zwar, sie hätten eine eigene Meinung, sie haben keine Meinung, ihnen wird die Meinung gesagt und sie denken dann, das wäre ihre eigene Meinung. Ich sage immer, wenn die Bild-Zeitung und 3, 4 andere große Medienhäuser sich entscheiden, morgen etwas komplett Abstruses einzuführen. Wir laufen alle mit nacktem Arsch durch die Straße und ich beschalle das Volk 3 Monate, werden wir überall nackte Ärsche auf der Straße sehen, garantiert. Und die Leute sind überzeugt, dass das eine hervorragende Idee ist. Ja. Die Masse ist so manipulierbar, ob wir davon sprechen, sich einem Genexperiment zu unterziehen und sich etwas reinzujagen, was, wie wir jetzt durch die RKI-Files sehen, von vorne bis hinten verlogen war. Es ist Fakt. Wir wissen es alle. Es ist nicht mehr wegzuleugnen. Auch hier, niemand will es wissen. Weil die Entscheidung, die man für sich getroffen hat, ist im Zweifelsfall eine, zu der man jetzt nicht mehr stehen kann. Deswegen blendet man dieses Thema aus. Man will nichts mehr davon wissen.
Jetzt sind diese Aufmärsche, die Sie angesprochen haben, die staatlich beauftragt sind, durchaus ja schon bekannt, nämlich aus offen kommunistischen Regimen. In der Sowjetunion ließ man regelmäßig aufmarschieren, in China können wir das auch noch verfolgen. Aber wenn wir in Anspruch nehmen, dass wir noch nicht so weit sind, dann haben Sie den Geist angesprochen, nämlich jener, die damit nicht einverstanden sind. Sollten diese Menschen auch mehr Mut bekommen, ihre Meinung zu äußern, aller Widerstände zum Trotz, sollten diese Menschen vielleicht sich organisieren, um den Protest auch wirksam zu zeigen. Bei den Corona-Zwangsmaßnahmen hat es ja punktuell funktioniert. In Berlin waren über 1 Million Menschen 2020. Glauben Sie, dass hier der Bürger lernen darf, dass er sich für seine Bürgerrechte engagieren muss?
Es ist etwas, das mit Sicherheit nicht von denen gefördert wird, die das unterbinden wollen, ja. Deswegen ist das ein wirklich ein autodidaktisches Lernen, also eines sich selbst beibringen. Und auch da, wissen Sie, am Ende des Tages, jeder bekommt das, was er sich verdient hat. Und wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, 2015, dann hat das dazu geführt, dass unsere Straßen heute so aussehen, wie sie sehen. Aber das kostet mich nicht unbedingt mein Leben. Wenn ich jedoch später eine falsche Entscheidung getroffen habe, mich einem Genexperiment anzuziehen, das, wie wir wissen, jetzt massivste Nebenwirkungen hat. In Amerika spricht man, verschiedene 6 Staaten sind es, glaube ich, gerade, die den Chemiekonzern Pfizer anklagen, wegen der unzähligen Toten. Das wird dort viel offener angesprochen als bei uns. Bei uns ist alles nur hinter der Wand, keine Aufarbeitung, nicht darüber reden. Dann ist diese Entscheidung, die ich falsch getroffen habe, möglicherweise eine letale Entscheidung. Also ich frage die Leute, wie schwerwiegend sollen die Fehler in der eigenen Entscheidungsfindung noch sein, wenn es jetzt schon mein Leben kosten kann, mein Umfeld nicht mehr wiederzuerkennen ist von dem Land, das wir vor Jahren haben. Wie lange will man noch schweigen? Und wie gesagt, ich bewege mich nicht in so einem Umfeld. Ich bin auch in einem sehr unternehmenslastigen Umfeld, aber dort sind die Leute, würde ich sagen, recht klar und deutlich, denn das ist am Ende des Tages eine Stärke, keine Schwäche. Die Leute denken zwar und sie sollen auch denken, es wäre eine Schwäche, deswegen schweigt jeder. Ich meine aber, und deswegen sitzen wir auch hier, das ist ja bei Ihnen genauso, Sie sind keiner, der schweigt, man ist damit auch in einer privilegierten Situation. Ja, man hat sich gelöst von den Fesseln, eine Maske tragen zu müssen und die ganze Zeit zu lächeln, während man sich sagt, oh Gott, warum spiele ich diese Rolle? Nur die Maske ist unten. Ja.
Sie haben die Impfung angesprochen und die Medien in einem Absatz zuvor. Denn die Medien haben ja die wesentliche Aufgabe in dieser Übergangssituation, nennen wir es mal so, in der wir uns gerade befinden, dass die Masse bespaßt wird, dass ihr der Weg vorgegeben wird. Dieses Beispiel von Ihnen mit der Bild-Zeitung, wenn die das 3 Monate propagieren würde und so weiter, das zeigt ja, dass die Medien den Weg vorgeben. Bei der Corona-Zeit habe ich beispielsweise gesagt, es ist vollkommen egal, welcher Bundeskanzler hinter dieser Plexiglasscheibe steht, der uns jede Woche die neuen Schreckensmeldungen bringt. Entscheidend sind die Medien, die das in dieser Form transportieren.
So ist es.
Es gab ja auch, in den RKI-Protokollen kam das jetzt wunderschön raus, wo auf einer Seite geschrieben wurde, ja, die Jugend ist noch nicht so impffreudig und wir müssen die Influencer dazu bewegen. Wir müssen die YouTuber mit großer Reichweite und Vorbildwirkung, die Instagram-Leute überreden, ins Boot holen, damit die Impfwerbung machen. Und das haben viele Impffluencer ja tatsächlich massivst getan und haben dafür Kohle kassiert. Ja. Sie haben bei all dem nicht mitgespielt.
Erstens mal, nein, ich habe da nicht mitgespielt und ich kenne die Listen, ich habe sie mir selber durchgeschaut und ich kenne Leute persönlich recht gut sogar aus Stuttgart, die auf diesen Listen zu finden sind. Und den Betrag, den die kassiert haben, ist irrelevant, aber es sind jeder einige 10.000. Ich will nicht mit mir nachts rumlaufen müssen und wissen, dass ich Leute in etwas reingetrieben habe, was sehr große Probleme jetzt verursacht bei sehr vielen Menschen. Ja. Für dieses Geld, das ist ein Pissgroschen dagegen. Ja. Und das sind an sich gute Jungs. Ja. Die sind keine schlechten Menschen, aber sie haben für Geld etwas verkauft, was die Gesundheit der Menschen, die dem gefolgt sind, den Influencern, maßgeblich beeinflusst. Im Zweifelsfall nicht, das wäre der beste Fall. Der beste Fall wäre, es hat sie geschützt. Und es mag sein, dass es auch manche Leute geschützt hat, das will ich nicht in Frage stellen. Aber ich weiß eben auch, dass es viele Leute nicht geschützt hat, sondern sie massive Nebenwirkungen von sich tragen, weil ich selber einige Mitarbeiter habe, die sagen, das ist der schlimmste Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe. Ich kenne aber keinen einzigen, nicht einen bis heute, der sagt, oh Gott, ich bereue das, ich habe mich nicht impfen lassen. Wo ist dieser Mensch bitte? So, aber es gibt Tausende und Abertausende, die genau das Gegenteil sagen. So, und deswegen, wenn ich da mitgemacht hätte, gut, dann, wie gesagt, dann wäre ich nicht dieser Mensch, da würde ich mich in der Erde vergraben, weil das ist, ich könnte das nicht mit mir vertreten, bei einer Kampagne mitgemacht zu haben, wo ich Leute dazu bewege, sich etwas anzuschließen, aus monetärem Hintergrund. Ich wurde also quasi geschmiert dazu, dass jetzt massive Konsequenzen für die ganze Gesellschaft hat.
Denken Sie, dass sich das Medienbewusstsein, es gibt ja immer mehr eben YouTube-Blogger, verschiedene Kanäle, die sich unabhängig der großen Medienhäuser, ich sage nur eine Zahl, die Öffentlich-Rechtlichen rund um ARD und ZDF kassieren pro Jahr über 1 Milliarde Zwangszuschüsse. Das bedeutet, die können mit dem Geld alles machen, was sie wollen. Und dann gibt es ganz viele Medienmacher, die Podcasts oder YouTube-Kanäle betreiben, die gar kein Budget haben, die eben dadurch, weil sie viele Zuschauer haben, das monetarisieren können. Denken Sie, werden sich diese großen Medien, ob es Konzern- oder Zwangsgebührenmedien sein, noch recht lange erhalten können? Wenn wir jetzt vorausschauen, Agenda 2030, wird es in 5 Jahren diese Medien noch geben mit diesem Einfluss? Oder erleben wir ein so rasantes Nutzerverhalten, dass Formate wie Ihres oder Auf1 in Zukunft relevanter werden, wie vielleicht die Tagesschau?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir das mal als analytisch betrachten, ja, und wir schauen uns große Medienhäuser wie Bloomberg News beispielsweise an, da gibt es ja Nutzerrückgang von 2022 auf 2023 sind die Zahlen raus. Der ist dramatisch. Da sprechen wir von bis zu 25% geringere Nutzerzahlen, Zuschauerzahlen. Das ist der, und das kann man nicht mehr den schleichenden Tod nennen, sondern das ist schon ein Tod in strammen Schritten. Wird das komplett zu Ende gehen? Glaube ich nicht. Nein, was passiert? Wir haben eine Monopolisierung der Branche. Das heißt, die Branche weiß, die Journalisten wissen, die Medienmacher und damit die Meinungsmacher wissen, sie überleben nur, wenn sie sich zusammentun. Ja. Das heißt, die werden sich zu sehr mächtigen, noch größeren Konglomeraten zusammenfügen. Es werden viele sterben an der Seite, es werden viele Lokalzeitungen sterben, die jetzt schon immer weniger gelesen werden. Ich merke das beispielsweise auch, wir haben ja eine eigene Updates in Writing-Abteilung. Das heißt, für die über 200 Märkte, die wir analysieren, werden ja jeden Tag Analysen geschrieben. Da brauchen wir also auch Leute, die gut Texte verfassen können. Ja? Und das Einfachste überhaupt ist, hochqualifizierte Journalisten zu bekommen. Wenn wir da eine Anfrage machen, dann kriege ich 200 Zuschriften von Leuten mit tollen Vitas, die schon bei 5, 6 verschiedenen Zeitungen vorher gearbeitet haben. Warum ist das so? Ja, weil das Potenzial ist nicht mehr da. Die sind arbeitslos. Ja. Deswegen sind sie ja auch so einfach beeinflussbar. Diese Leute wissen, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und deswegen ist es ganz klar, dass die so einfach zu beeinflussen sind heutzutage, weil die fürchten um ihre Jobs und was eben in der Redaktion vorgegeben wird, wo das früher hieß, ihr macht euer Ding, ihr recherchiert auf eigene Faust. Das gibt's ja so gar nicht mehr. Ja. Ein falsches Wort, eine falsche Bemerkung, dann sind die raus aus dem Geschehen und dann heißt das für die eine existenzielle Bedrohung. Und deswegen kommen wir hier mal zur Kernfrage zurück. Glaube ich, dass die weg sind? Nein, ich glaube, die werden noch da sein in einer anderen Form. Und entweder uns wird es nicht mehr geben, das halte ich durchaus für eine realistische Option. Ja. Das kommt darauf an, welche Seite am Ende gewinnen wird. Ja. Mhm. Oder uns wird es geben, aber wir sind woanders. Ja. Denn auch hier, es gibt, das ist der Vorteil der multipolaren Welt, in die wir jetzt gerade reingehen. Ja. Ziel war ja eine Regierung, ein Machtorgan, das ausspricht auf europäischer Ebene und dann auf Weltebene, One World Government. Durch den Krieg mit der Ukraine und den Konflikten mit China bekommen wir eine multipolare Welt. Wir sehen, die Amerikaner haben nicht mehr die Kraft dazu. Wenn man sich überlegt, dass der US-Dollar vom Öl getrennt wurde durch die Saudis erst vor kurzem. Das hätte normalerweise, wenn die Amerikaner noch stark wären, eine Invasion von Saudi-Arabien nach sich gezogen. Wir hätten dort jetzt bereits die Demokratie gerade installiert. Ja. Auf jeden Fall würde es dort Bombenteppiche regnen. So, warum ist das nicht der Fall? Da kam gar keine Reaktion, nichts. Weil sie nicht mehr in der Lage dazu sind. Ja. Der Amerikaner ist jetzt gerade im Nahen Osten, muss er einem Land gerade sehr viel helfen, dann muss er in der Ukraine Multimilliardenpakete schnüren. Die amerikanischen Bürger fragen sich, die haben ja selber riesige Probleme dort unten in Amerika, Arbeitslosigkeit, Drogenprobleme, Fentanylkrise in mehreren Staaten, der Notstand ausgerufen. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen und gleichzeitig sehen sie, dass die beiden Regierungen 60 Milliarden Paket, 80 Milliarden Paket, 100 Milliarden Paket, F-16 Kampfflieger runter, gleichzeitig Probleme mit China, gleichzeitig Probleme mit Russland, dieses Land ist im Endkampf, was seine Vormachtstellung angeht. Und das werden sie nicht gewinnen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das geht quasi gar nicht mehr. Und das hat den Vorteil, die multipolare Welt bedeutet, dass es auch in Zukunft noch unterschiedliche Lebensentwürfe gibt in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und vielleicht muss der Mensch, wenn er erfolgreich sein möchte, in Zukunft so anpassungsfähig auch sein, wie das ja eigentlich immer in der Evolution der Fall war, nur die Anpassungsfähigen haben überlebt, dahin zu gehen, wo man die Art, die wir gerne leben, akzeptiert und auch willkommen heißt.
Ich denke, diese Flexibilität ist etwas ganz Entscheidendes, was ich auch den Zuschauern heute mitgeben möchte, dass wir in dieser Veränderungsphase alle flexibel und beweglich bleiben müssen. Ob das mit den privaten Investments ist, ob das mit dem Vorlieben ist, ob das mit den Medien ist, die man konsumiert. Bei Auf1 waren wir beispielsweise ja vor wenigen Wochen gezwungen, mit unserem Spendenkonto nach Ungarn zu gehen, weil wir in Deutschland und Österreich kein Konto mehr bekommen. Und da liegt es natürlich auch an den Zuschauern, die uns unterstützen, dass sie auch bereit sind, nach Ungarn zu spenden oder vielleicht mal irgendwann nach Afrika. Denn wenn man in Europa nicht mehr sein kann, dann müssen wir eben ausweichen. Und das ist ein gutes Stichwort. Diese Beweglichkeit, Sie haben den Dollar angesprochen. Jetzt möchte ich auch tatsächlich mit Ihnen als Finanzexperte Richtung Wirtschaft kommen. Glauben Sie, dass die Enteignung, die wir über die Inflation und die immer neuen Steuern jetzt schon erlebt haben, dass das bis 2030 sich noch einmal maximal steigern wird, um tatsächlich den Mittelstand in Deutschland komplett zu ruinieren?
Nicht nur in Deutschland, sondern in den USA merken wir das ganz massiv. Das ist die Enteignung durch quasi des Immobilienmarktes. Ja, wir haben ein hohes, sehr hohes Zinsniveau in den USA. Viele Leute können sich die Anschlussfinanzierung nicht mehr leisten und trotzdem werden sehr große Beträge gezahlt, um gigantische Häuserareale zu kaufen. Und wenn man dann schaut, wer sind diese ominösen Firmen dahinter? Das ist State Street, Vanguard, BlackRock, also die größten und mächtigsten Vermögensverwalter der Welt, die massivst Tausende und Abertausende Häuser von Privatleuten kaufen. Welche Agenda folgt das? Klaus Schwab hat es ja schon ganz offen gesagt. Du wirst am Ende nichts mehr besitzen und glücklich sein. Das erste ist definitiv das Ziel. Ob das zweite dann auch der Fall ist, das würde ich mal sagen, hat er mal noch schön als Marketing-Satz hinten dran gesetzt mit dem Glücklichsein. Und wir sehen, so läuft ja eine Enteignung, ja. Das heißt also, da kommt einer und der verkauft ein Haus. Das hat er vielleicht mal für 1,5 Millionen Dollar gekauft. Dann kriegt er 1,8 Millionen Dollar jetzt dafür. Der wird aber später nicht mehr die Möglichkeit haben, sich dieses Haus zurückzukaufen. Weil diese Konglomerate, die kaufen nur, die verkaufen nicht. Mhm. Was wollen sie damit sich sichern? Sie wollen sich damit die Herrschaft der wenigen über die Masse der Nichtshabenden sichern. Und es ist ja exakt das, was passiert. Also das ist, da wird auch offen in den USA darüber gesprochen. Deswegen, der Mittelstand ist dort wie hier gefährdet. Hier ist er gefährdet, weil man ihnen dutzende Steine in den Weg legt, massive Besteuerung, weil wer viel Geld verdient, kann sich Steuerexperten holen und dann ist Deutschland, muss Deutschland kein schlechtes Land sein, also steuerlich gesehen. Also wenn ich genügend Geld habe, dann gibt es hier Möglichkeiten und ich kann Ihnen garantieren, ein Multimillionär und Milliardär in Deutschland zahlt nicht mal ansatzweise die Steuern, die der ganz normale, die Krankenschwester zahlt oder der Arzt oder der normale Anwalt oder der Handwerker. Nicht mal ansatzweise. Ja. Und das wird meiner Meinung nach auch immer so bleiben, denn auch wenn die Linken kommen und sagen, tax the rich, wir müssen die Reichen besteuern, hört mir doch auf mit eurer Scheiße. Ja, weil die Leute, die genügend Nullen auf dem Konto machen, die machen die Gesetze. Ja. Es war einmal eine recht bekannte Familie, ein Mitglied derer, die hat gesagt, solange ich das Geld kontrolliere, interessiert es mich nicht, wer die Gesetze eines Landes macht. Ja. Und wer das Geld kontrolliert, hat schon immer die Regeln gemacht. Das heißt also auch in Zukunft, wenn ich die richtigen Steuerexperten habe, dann hole ich mir ein Team, die baut mir eine Holdingstruktur und dann habe ich, dann ist das Ganze in Ordnung, wie man hier besteuert wird in Deutschland. Ja. Also ist es im Endeffekt der Mittelstand, der wirklich attackiert wird. Und das ist eine schlimme Sache, weil dafür war Deutschland vor allem, es ist aber wahrscheinlich in Österreich auch so, immer bekannt, dass wir so einen gesunden Mittelstand hatten. Und es ist doch auch schön, wenn ich weiß, der Nachbar, dem geht's auch gut. Und es gibt nicht nur bettelarm und steinreich, aber in die Richtung laufen wir.
Es war ja genau in dieser Phase, wo sich in Mitteleuropa die Menschen auch über ihr Einkommen finanzieren konnten, wo tatsächlich die Frau als Mutter noch wertgeschätzt wurde, wo sie zu Hause bei den Kindern bleiben konnte. Und es genügte ein Einkommen, um ein Haus abzuzahlen. Ja, das ist ja heute schon undenkbar, dass man sagt, jemand mit einem ganz gewöhnlichen Anstellungsverhältnis kann in in der Frist von 20, 30 Jahren, wo er produktiv arbeitet, auch eine Familie ernähren und einen Hauskredit abzahlen. Oder sogar, ich kenne viele aus meiner Elterngeneration, die noch ohne Hauskredit Haus bauen konnten, weil sie 10 Jahre sparsam waren. Mhm. Ist ja heute bei den Immobilienpreisen, den Gehältern, der Inflation undenkbar geworden. Aber könnte vielleicht das Pendel auch zurückschlagen, dass wenn diese Blasen platzen, dass dann wieder eine Normalisierung herbeigeführt wird? Oder haben sich die Kapitaleignungsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse schon so schlimm zugunsten dieser Riesenkonzerne verlagert, dass es da ohnehin auf normalen, denkbaren Weg kein Zurück mehr gibt?
Also kein Zurück mehr stellt immer so eine absolute Sache dar. Es gibt immer Möglichkeiten, es können immer Dinge passieren. Vor wenigen Wochen sollte eine Kugel den Kopf des ehemaligen und wahrscheinlich zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zerfetzen. Und es ist nicht weniger als ein Wunder, weil er sich in einer Millisekunde, wer das gesehen hat, die Computerprogramme, die das berechnet haben, eine Millisekunde später und dem wäre der Schädel hinten rausgehauen. Also gibt es Situationen, die so nicht berechenbar sind? Ja, die gibt es. Ja, und möglicherweise hat sich für die da drüben über den Teich jetzt auch einiges geändert oder wird sich einiges ändern. Deswegen will ich nie ausschließen, dass es Situationen gibt, die der Schmetterlingseffekt, die eine ganze Kaskade an Dingen dann verändern können. Ja. Aber die Macht der multinationalen Konzerne, die Menschen können sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, so viel Kapital zu verwalten. Vielleicht mal als kleines Beispiel, wie man das sehen kann. In einem gewissen Monat in Deutschland, das ist der Pride Month, da fangen plötzlich DAX-Konzerne an, die vorher total unpolitisch waren, das hat ja alles gar nicht interessiert, was für eine Sexualität man hatte, fangen die an, ihr Firmenlabel zu ändern und machen dann eine Regenbogenfahne rein. Was interessiert das Miele oder sonst irgendeinen Konzern? Ja, warum ist das so? Weil sie gewissen Verordnungen folgen. Und warum folgen sie Verordnungen? Weil ein Viertel oder der halbe Konzern gehört bereits BlackRock. Und BlackRock gibt das aus. Ja? Das heißt also, die Macht dieser Konzerne ist so immens, dass die denen vorgeben, einem alten deutschen Familienkonzern, ihr macht jetzt mal eine Regenbogenfahne hier rein und das macht ihr jetzt und ihr fangt jetzt an, 30% Frauen einzustellen, auch wenn es theoretisch für euch überhaupt keinen Sinn macht. Aber ihr macht das jetzt einfach, weil die Macht durch das Kapital so durchdringend ist, dass man schon sieht, denen gehört nicht die halbe Welt, denen gehört mehr als 3/4 der Welt. Ja.
Würden Sie auch sozusagen sagen, dass die Macht nicht in den Händen von irgendwelchen durchgeknallten Politikern liegt, sondern tatsächlich bei der Kapital- und Hochfinanzmacht, bei den großen Konzernen. Wir haben Klaus Schwab und diesen Great Reset kurz angesprochen. Bei diesem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sie sich jährlich treffen, die großen Konzerne, bei diesem Club kann man nur dabei sein, wenn man einen jährlichen Umsatz von 5 Milliarden hat. Also ab 5 Milliarden Umsatz sind sie dabei, können sie dabei sein. Dort wird ja real Macht ausgeübt. Wenn wir uns ansehen, gewisse Politiker, die dann wieder in Ämter kommen, wie die Frau Baerbock oder andere, die waren dort ja in der Ausbildung. Wird dort die Macht ausgeübt oder ist es eine politische Kaste, die sich irgendwo festgesetzt hat?
Also ich nehme nicht für mich in Anspruch, jetzt das 100% zu durchdringen. Ich weiß auch nicht, ob selbst Leute, die sich in dieser Pyramide aufhalten, da gibt es bestimmt auch ein Need-to-Know-Verfahren, ja, denn so schütze ich mich ja auch. Keiner bis die alleroberste Spitze hat einen vollen Durchblick, wie es funktioniert. Aber klar ist es, wir sprechen hier von einem ganzen Planeten. Das heißt also, da braucht es eine unglaubliche Logistik dahinter. Und deswegen ist es nicht nur das World Economic Forum und dort wird alles gemacht, sondern dort wird ein Teilaspekt entschieden. Und dann gibt es den Club of Rome und dort wird ein Teilaspekt entschieden. Und dann gibt es sicher Hinterzimmerleute und Gespräche, da kriegen wir noch nicht mal irgendwas mit. Und dort wird ein Teilaspekt entschieden. Und dann gibt es sicher Bohemian Grove, wo die ganz komische Dinge machen, was wir auch wissen, weil es Aufnahmen davon gibt. Und dort werden Aspekte entschieden. Und dann gibt es eben eine gewisse Matrix, sprich eine Organisation, die das regelt, wer was zu sagen hat. Ja, am Ende läuft das, um die Frage da zu beantworten, das sind nicht irgendwelche Politiker. Joe Biden weiß morgens, wenn er aufsteht, seinen Namen nicht mehr. Das wissen wir jetzt auch alle. Ja, es ist jetzt klar. Also wenn er nicht der Entscheider war in den Vereinigten Staaten,
der Präsident, ja,
dann wissen die Leute nicht, wer der oder die Entscheider sind. Ja, das zeigt jetzt schon mal faktisch den tiefen Staat. Und deswegen, nein, Politiker sind, da müssen wir nur Söder zitieren, der das ja mal ganz klar sagte, die Leute, die das Sagen haben, die sind im Hintergrund. Ja. Und es gibt gewissen Rahmen wahrscheinlich, dass da kann ein Bürgermeister einer Gemeinde entscheiden, ob das Dach der Kirche neu gemacht wird oder nicht. Mhm. Das kann er, und vielleicht kann er auch verhindern, dass dort ein neues Flüchtlingsheim hinkommt für ein halbes Jahr. Und dann ist er halt weg, wenn er sich dagegen stellt. Ja. Und sprich, langfristig Mühlen der Mächte natürlich stärker, um sich durchzusetzen.
Sie haben bei BlackRock und den DAX-Konzernen die Regenbogenfahne angesprochen. Und damit sind wir auch bei einem Thema, das ja die Jugend sehr beschäftigt, weil sie ja damit konfrontiert sind, LGBTQ oder Plus oder Homo-Agenda oder wie wir das auch immer nennen wollen. Das ist ja ein Thema, wenn man den Systemmedien glauben möchte oder der Ampelregierung, dann ist ja die ganze Jugend jetzt froh, dass es hier einen Befreiungsschlag gibt und dass man sich das Geschlecht einmal im Jahr aussuchen kann. Sie haben aber sehr viele junge Zuhörer bei Ihrem Podcast und auf Ihren YouTube-Kanälen. Würden Sie sagen, dass die Jugend bei dieser ganzen Agenda freudig mitmacht oder wird es Ihnen aufgezwungen? Und gibt es hier, erkennen Sie hier bei Ihren Nutzern eine gewisse Gegenrebellion dagegen?
Es gibt sicher Leute, die machen mit, ja? Ohne Frage. Die gibt es. Das ist bestimmt auch, es ist, da wir ja eine sehr gespaltene Gesellschaft sind, merkt man das örtlich gesehen auch. Ja? Es gibt gewisse Orte in Stuttgart, dort würde man eher sowas sehen. Dort werden die Regenbogenfahnen aufgehängt, direkt neben der Ukraine-Fahne. Das Einzige, was man nie sieht, ist eine Deutschland-Fahne. Und das ist dann eben ein gewisses Milieu. Das Milieu befruchtet sich untereinander auch, ja, es zieht sich seine eigene Jugend heran. Und dann gibt es andere, ich würde mal sagen, je mehr ich höher ins Unternehmertum komme, wo Leute noch, wo die sehen, die Eltern haben eine Firma, die haben ein Unternehmen, da wird Geld verdient, die die Welt auch ein bisschen sehen, desto mehr geht das in den Hintergrund, weil das, die haben gar keine Zeit für so eine Scheiße, ja. Da ist einfach, die beschäftigen sich mit anderen Dingen als, ob sie ein Fabelwesen oder ein Fuchs sind. Das sind einfach nicht relevante Fragen. Und wenn ich natürlich viel Zeit habe und wenig Ziele für die Zukunft, sondern mich ständig und mir auch einreden lasse, mich ständig mit mich selbst befassen zu müssen und zu hinterfragen, ist dieses Gefühl, das ich mit 11 Jahren habe, jetzt gerade richtig, wo ich mich ja sowieso im Wandel in der Pubertät bewege, wo sowieso die Jugend am angreifbarsten ist. Wenn ich natürlich genau dort solche Fragen rein injiziere und sage, das ist alles völlig in Ordnung, du kannst auch Medikamente nehmen. Elon Musk hat jetzt vor ein paar Tagen ein Interview gegeben, gesagt, der Grund, warum ich so sehr kämpfe gegen diese Woke-Agenda, ist, weil sie mir eines meiner Kinder genommen haben. Und er da sogar teilweise noch involviert war, weil er sagt, dass ihm das falsch dargestellt wurde. Und er hat das noch für gut geheißen, dass diese Person Medikamente nimmt, also Puberty-Blocker. Und diese Person ist jetzt sterilisiert. Ja? Auch interessant. Sprechen ja immer davon, einer theoretischen, ist natürlich eine reine Verschwörungsideologie, Depopulationsagenda. Und dann führen solche Dinge dazu, dass man sterilisiert ist, sich also nicht fortpflanzen kann, wenn man diese Medikamente nimmt. Ja, was halte ich davon? Ich halte überhaupt nichts davon, einem jungen Kind irgendetwas einzureden, solange es noch nicht mündig ist. Und was jetzt ja beispielsweise Kalifornien macht, ist auch der Grund, warum Elon Musk nach Texas geht, weil er gesagt hat, dass der Newsom, der Senator von Kalifornien, entschieden hat, dass Kinder ohne die Einwilligung ihrer Eltern, ohne dass es von der Schule auch gemeldet wird, innerhalb der Schule sich jetzt quasi ihre Transition anfangen können und die Eltern wissen nichts. Also welchen Sinn und Zweck hat es, die Eltern immer weiter wegzunehmen von den Kindern, möglichst eine Mauer dazwischen zu bauen, damit der Staat auf sie eingreifen kann und auf sie einwirken kann? Und die Eltern sollen am besten nichts erfahren. Wer hat davon einen Vorteil? So, das ist eine ganz simple Frage. Und dann kann man sich auch die Frage beantworten, ob das eine Agenda ist oder nicht.
Ich glaube, dass viele Zuschauer sich auch die Frage stellen, wie der Ausweg lauten könnte, wenn man jetzt, Sie sind selbst Vater, ich bin Vater, wir müssen irgendwie durch diese verrückte Zeit durchkommen und auch die Kinder natürlich bestmöglich vor dieser Eingriff schützen. Was denken Sie denn, könnte da eine Lösung sein? Denn in unserer Zeit ist es ja auch nicht mehr so, dass alle Frauen zu Hause bleiben und können jetzt Homeschooling mit den Kindern machen. Man lebt ja in dieser Realität. Haben Sie hier vielleicht eine Idee, was die einzelnen Leute, auch junge Menschen, die überlegen, eine Familie zu gründen? Ich habe erst unlängst mit einer jüngeren Gruppe gesprochen, alle Mitte 20, die wirklich ernsthaft überlegen, keine Kinder in diese Welt zu setzen, was ja fatal ist, weil das...
Es entspricht genau dieser Angstmache. Ja, es gibt ja Leute, die überlegen sich deswegen kein Kind zu kriegen, andere wegen dem menschgemachten Klimawandel, da können wir keine Kinder mehr kriegen.
Ja, alles.
Was zu was führt das? Menschen kriegen keine Kinder. Depopulation, Menschen wollen keine Kinder kriegen. Ja, also alles, wenn man einmal etwas so offensichtlich von 100 verschiedenen Richtungen in eine Richtung zeigt, vielleicht sollte ich mich mal der Realität öffnen, dass da doch mehr dahinter ist. Ja. Und wer keine Kinder kriegen möchte, der soll es bleiben lassen. Ja, also ich weiß auch nicht, ob man da, vielleicht ist es dann auch besser so. Ja. Also es gibt vielleicht Leute, die haben ein gutes Gespür dafür, dass es besser für sie ist, keine Kinder zu kriegen. Aber ich kann nur von mir selber ausgehen. Deswegen ist mir mein unternehmerisches Wirken so wichtig, dass ich mir die Freiheit schaffe, selbst entscheiden zu können. Ja, Geld ist Freiheit am Ende des Tages. Und das sollte die Motivation für alle Leute sein. Leute, gebt Gas, mehr als jemals zuvor, seid motiviert, euch Optionen zu schaffen. Und Optionen bekomme ich nur, wenn ich die Liquidität habe, zu sagen, diese Schule will das und das beibringen. Tschüss, weg, ich nehme die andere, die kostet doppelt so viel, es ist mir egal. Ja, und das heißt, ich schaffe mir selbst meine Welt, in der ich leben möchte. Und es gibt eben immer andere Lebensentwürfe. Da muss ich nur mal mir ein Zugticket kaufen und nach Warschau gehen oder nach Krakau gehen. Und plötzlich denke ich mir, was ist denn hier los? Das ist eine ganz andere Welt. Warum ist es hier so friedlich? Warum liegt hier kein Müll auf dem Boden rum? Warum liegen hier nirgendwo irgendwelche Assis in der Gegend rum? Warum ist es hier nicht gefährlich? Warum kann ich nachts durch die Straßen laufen? Ja? Plötzlich eröffnet sich, dann man denkt, ja, das gibt's ja gar nicht hier. Ähnlich in Budapest oder ich bewege mich jetzt auch in Serbien oder in Kroatien. Die Osteuropa und Westeuropa bewegen sich so auseinander gerade, ja. Und jetzt kann sich jeder überlegen, was da in die bessere Richtung geht. Da würde ich einfach nur mal sagen, macht die eigenen Erfahrungen, denn die wenden sich angewidert ab vom Westen, ja? Die sagen, das ist, wir wollen nichts damit zu tun haben, was die da machen, ja. Wir wollen keine Transvestiten im Kindergarten, wir wollen auch keine Masturbationsräume für Kinder, denn der Einzige, der daran interessiert ist, Masturbationsräume und Frühsexualität für Kinder zu bringen, ist ein pädophiler Mensch. Sonst ist absolut niemand interessiert. Deswegen der, der mir erzählen möchte, das sei eine gute Sache, der ist garantiert am Kind interessiert. Ja? Nicht am Wohl des Kindes, sondern am Kind selbst. Und da muss ich nicht mitmachen. Ja. Und es gibt, ob in der Schweiz, auch in Österreich und sicher auch in Deutschland, gibt es andere Schulen, beispielsweise eine Waldorfschule und andere Schulsysteme, die eben nicht das predigen, was dieses neue Moderne jetzt möchte. Und wenn ich das machen möchte, muss ich die Mittel haben, um das für mich umsetzen zu können.
Und ich denke, viele haben vielleicht die Mittel nicht und sind auch nicht in der Lage, das in kürzester Zeit zu verändern. Aber die müssen dann Prioritäten setzen. Das ist, denke ich, etwas, von dem ich immer wieder schockiert war, wenn Leute sagen, ja, ich muss mich ja impfen lassen, weil ich ja diesen Job brauche. Und genau. Zu Hause stehen dann 10 Flat-TVs herum und 7 Hunde. Und dann muss man halt eben sagen, gut, ich muss halt Prioritäten setzen, was ich möchte. Und wenn es um das Kind geht, wenn es um die eigene Gesundheit geht, das muss ja in der Werteordnung wieder nach oben gehen.
Es sollte so sein. Es sollte so sein. Ja, aber es, das Wertekorsett der Menschen ist eben sehr stark erodiert auch. Ja, und das ist eben früher war, hat man gesagt, wir haben Anstand. Ja, und weil man anständig war, hat man gewisse Dinge nicht gemacht. Was macht man heute nicht mehr? Ja, man ist heute vorsichtig, dass man einen mit den richtigen Pronomen anspricht. Ja, das ist jetzt der Anstand von heute. Mhm. Habe ich dich jetzt als Fabelwesen richtig gekennzeichnet? Aber das ist nicht die Art, wie ich Anstand verstehe. Und deswegen, jeder muss das selbst wissen. Und dieses damals, ich musste das machen. Ja, es ist furchtbar, dass viele Leute sehr stark unter Druck gesetzt worden sind. Aber ich kenne eben auch Leute, die wurden auch massiv unter Druck gesetzt und die haben sich eben nicht dadurch beeinflussen lassen. Und die leben heute gut und die können nachts ruhig schlafen. Wie es mit den anderen ist, weiß ich nicht.
Nochmal ganz kurz zur Enteignung. Und das ist auch tatsächlich heute meine einzige Finanzfrage, die sich viele Leute stellen. Es geht um Enteignung in dem Stile, wenn man das Geld am Konto hat, dass es immer weniger wert wird über die Inflation und über neue Steuern, Haussanierungszwänge und so weiter und so fort. Würden Sie sagen, als Investmentexperte, dass auch für Menschen mit 60, 70 Jahren, die sich noch nie mit der Thematik beschäftigt haben, Kryptowährungen ein Thema sind? Sollte man sich hier in diesem Bereich weiterbilden? Ist es eine Möglichkeit, einen Teil seines Ersparten in Sicherheit zu bringen in diesen Häfen? Oder würden Sie davon abraten, wenn man sich bislang nicht damit beschäftigt hat?
Grundsätzlich denke ich, dass man sich mit Dingen beschäftigen sollte, wenn man in einen neuen Bereich rein möchte. Dass der Fehler, den der Deutsche, ich tue das jetzt mal aus der Sicht des Deutschen, oft macht, ist, er kann sich über Dinge wie seinen Gebrauchtwagen, da kennt er alle Details und er weiß genau die Spezifikationen, Hubraum, PS-Zahl, wie, in welchem Zustand ist der Motor. Sobald es um Geld geht, Wissen null, aber ich fange jetzt mal an mit Trading. Ja. Ich sehe das unzählige Male, wie sich Leute selbst vernichtet haben, weil sie einfach, da schaltet der Kopf aus. Der Deutsche hat teilweise, wenn es ums Geld geht, so ein verquertes, negatives Verhältnis dazu, dass er bei allem jedes Detail wissen will, außer wenn es ums Geld geht. Da hat mein Bankberater hat mir gesagt, mein Nachbar hat mir gesagt, da gibt es einen tollen Kryptocoin, der wird sich verzehnfachen. Bumm, Abzocke, Geld ist weg. Ja. Deswegen auch da, der Kryptomarkt ist in weiten Teilen reiner Betrug. In weiten Teilen. Es gibt den Bitcoin, der ist kein Betrug, Ethereum ist kein Betrug und ein paar Coins, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, in die ich Geld investieren würde. Aber es gibt ja schon über 24.000 Coins und viele dieser Coins haben dafür gesorgt, dass auf den Weltmeeren riesige Yachten rumschippern, weil die wurden auf den Markt gebracht, dann wurde da Marketing gemacht, wie damals die Penny Stocks, ja, in den 80er Jahren, Pump and Dump. Also die in the know, die es wussten, haben den Penny Stock für einen Cent gekauft, haben dann eine Marketing-Aktion gefahren, dann wurde das Ding nach oben getrieben. Wolf of Wall Street, der Film mit Leonardo DiCaprio, zeigt das sehr schön. Und dann entladen sie ihre Positionen, die jetzt 3000% haben, auf die Masse und dann bricht das Ganze wieder ein. So, und das exakt das Gleiche wurde und wird im Kryptomarkt genauso gemacht, riesige Abzocke. Deswegen an die Leute, nicht irgendeinen Dreckscoin kaufen, wo mein Cousin mir gesagt hat, der sei voll gut und ich habe selber keine Ahnung, sondern ich würde nur die größten, sichersten Werte nehmen und das ist Bitcoin und Ethereum, mich mit der Sache auseinandersetzen, lernen, was das bedeutet, warum es wichtig ist, warum es dezentral ist und nicht von staatlicher Seite aus manipulierbar. Und wenn ich dann, wenn ich das kann und dieses Wissen kann man sich aneignen, es ist egal, ob ich 50, 60 oder 70 bin, das spielt keine Rolle.
Dann ist das auch gleichzeitig der Appell an die Menschen, dort weiterzudenken, denn der digitale Euro steht vor der Einführung ja. Und dann wird es auch schwierig werden, sein Geld noch in Sicherheit zu bringen. Das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Damit haben wir dieses Thema mal auch direkt einem Finanzexperten gestellt, weil ich bin auch in diesem Bereich nicht besonders firm und werde mich aber einarbeiten, denn ich glaube, es wird in der Zukunft entscheidend sein, auch für die Finanzierung von alternativen Medien. Wir haben ein sehr angenehmes, freies Gespräch geführt. Ich denke, auch die Zuschauer haben gemerkt, dass sie sich kein Blatt vor den Mund nehmen und dass sie frei, ohne Verbindlichkeiten über alle möglichen Themen sprechen können. Ein letzter Themenkomplex, zu dem ich noch kommen möchte, ist, dass das in Deutschland und in Europa, Österreich, Schweiz, ist es ja trotz allem nicht anders, dass das nicht passieren kann, dass man eine ausgewogene Diskussion oder ein Gespräch auch ohne Scheuklappen führen kann, ist ein immer über uns schwebender Vorwurf, wir wären alle rechts, wir wären alle Rassisten, wir wären alle Verschwörungstheoretiker. In der Vorrecherche zu Hoss und Hopf habe ich mich mal durchgegoogelt und habe gesehen, ja, von der Verschwörungsideologie bis hin zum Label rechtsextrem kommt ja dort alles vor, je nach Medium unterschiedlich. Denken Sie, dass man sich von diesen Framings freimachen muss, so wie Sie das offenbar getan haben, und nicht mehr Rücksicht darauf nehmen, was in den Schreibstuben und von den Berufspolitikern gesagt und geschrieben wird?
Es bleibt dann nichts anderes übrig. Ja? Also wenn ich das so vergleiche, wo wir unseren medialen Shitstorm, wir haben ja nie einen gesellschaftlichen Shitstorm bekommen, im Gegenteil, der mediale Shitstorm wurde unterdrückt vom gesellschaftlichen Wohlwollen, das uns entgegengetreten ist. Sprich, die Zeitungen haben mit einer Kampagne versucht, uns in einer schnellen, quasi blitzkriegartigen Bewegung uns von Spotify runterzubekommen, uns zu canceln, den ganzen Laden dicht zu machen. Sondern da gab es eine Petition, die wurde nach 2 Tagen beendet, weil es nur 87 Unterschriften gab. Also das ist hat noch nicht mal den Status von lächerlich erreicht. Ja. Dann haben sie es ganz schnell weggenommen, weil sie gesehen haben, das ist so peinlich, wir können es gar nicht mehr zeigen. Wir sind massivst angewachsen, Deutschlands größter Podcast. Erst danach, weil Leute gesagt haben, da bin ich auf euch gekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Staat sagt, das sind Rechtsextreme, dann muss ich mir das mal ganz genau anschauen, weil ich weiß, die labeln jeden, der kritisch denkt, als rechtsextrem. Und schauen wir uns beide doch mal an. Dieses Label wird uns gerne übergeworfen und wir sitzen hier und reden über Demokratie. Während die, die behaupten, sie schützen die Demokratie, dabei sind, diese vor unser aller Augen zu demontieren. Also die Rechten reden über die Demokratie und werden deswegen als rechts bezeichnet, während die, die sich als die Gralshüter der Demokratie bezeichnen, ganz offen die gleiche abbauen. Ja, also man muss einfach mal nur ein bisschen seine Augen aufmachen, um das zu erkennen. Es ist wirklich nicht so schwer. Und das Label, es kann mir egal sein. Ich habe gute Leute um mich herum, die wissen, wer ich bin. Der Rest interessiert mich nicht wirklich. Wie gesagt, die Printmedien sind nicht in einer Aufwärtsbewegung, wenn wir beim Finanzmarkt bleiben. Die sind in einer ganz, ganz tiefen Korrektur und die ist noch lange nicht am Ende angekommen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, es bewahrheitet sich immer wieder, auch an die Zuschauer gewandt, wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Mit diesem Label versucht man dann, das Aufbegehren der Bevölkerung noch etwas zu unterdrücken. Sie gewinnen dadurch vielleicht noch ein paar Monate. Im September, Oktober wird die Nazi- und Rechtsextremismus-Hysterie einen neuen Höhepunkt erreichen mit den Wahlen im Osten, mit den Wahlen in Österreich. Wir können gespannt sein, wie hier das Regime noch hyperventilieren wird. Aber sie werden letzten Endes nur hinauszögern können, dass es letzten Endes eine breite Diskussion geben muss. Die Bevölkerung wird sich das nicht endlos gefallen lassen. Freie Rede ist ein wesentlicher Pfeiler in dieser Entwicklung, dass es hier vorwärts gehen kann, dass Brücken gebaut werden können. Danke, Philipp Hopf, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich, wenn wir dieses Gespräch an anderer Stelle vielleicht wieder fortsetzen können. Alles Gute für Ihnen.
Danke sehr.
Danke, dass Sie dran geblieben sind bei diesem außergewöhnlichen Gespräch heute. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1. Unterstützen Sie uns weiterhin, damit wir auch frei sprechen können, damit wir mit Persönlichkeiten sprechen können. Denn nur das ermöglicht es, dass die Meinungsfreiheit wieder zurückerobert wird, dort, wo sie schon beschnitten wurde.